Ja, meine Damen und Herren, zunächst einmal, sehr geehrter Herr Kollege Enders, möchte ich mich für die Einladung bedanken und für die Gelegenheit Gedanken zu einer Musikwissenschaft, die von allerlei Systemen umarmt ist, zu äußern. Wenn ich von einer systemischen Musikwissenschaft spreche, dann docke ich bei der Systemtheorie aller Niklas Luhmann an und gehe davon aus, dass Gesellschaft systemintern in Subsystemen abgebildet wird. Die Hauptthese, die ich hier entsprechend gleich pflegen werde, ist, dass die Musikwissenschaft die gesellschaftliche Komplexität nicht adäquat abbildet. Und bei allen Problemen, die natürlich die Geisteswissenschaften heute haben, ist eine These von mir, dass die Musikwissenschaft teilweise selbst dafür verantwortlich ist, dass sie in der Abwicklung ist. Es sind also relativ kritische Gedanken, die ich im Folgenden pflegen werde. Ich möchte es aber nicht als Publikumsbeschimpfung betrachten, sondern durchaus Sorge daher, dass ich mir um Gedanken eine relevante Vernetzung der Musikwissenschaft mache und eigentlich um den Fortbestand der Musikwissenschaft Gedanken mache. Die Musikwissenschaft hat heute Schwierigkeiten, Herr Enders hat das mal angedeutet, Stellen werden nicht besetzt, Institute werden aufgelöst, umgewidmet bestimmte Dinge und Orchideenfächern geht ein Aufschrei und die Musikwissenschaft, die taucht praktisch gar nicht auf. Meine erste These ist also, dass die Schwierigkeiten, die die Musikwissenschaft heute hat, teilweise selbst gemacht sind, indem sie eine Kommunikation pflegt, die nicht mehr zeitgemäß ist. Das hat zum einen mit ihrem prominent historischen Blickwinkel zu tun, der mehr in die Vergangenheit und weniger in die Gegenwart gerichtet ist. Diese Prominenz ist aber keine zwingende. Mit anderen Worten, man könnte auch ganz anders beobachten und Musikwissenschaftliche Themen der Zeit nehmen. Durch den Blick zurück werden aber immer wieder auch die gleichen Namen behandelt. Ein Kollege aus der Musikwissenschaft hat einmal zu einem potenziellen Promoventen gesagt, ich lasse die zu Beethoven keine Promotion schreiben, zu Beethoven ist schon alles geschrieben worden. Und konzentrieren wir mal, dass sicherlich noch irgendwelche Themen zu Beethoven und zu seiner Musik sich ersinnen lassen, so ist dem Kollegen doch nur schwerlich zu widersprechen. Und findet sich doch noch ein Thema zu den bekannten Komponisten der Tradition, so muss man fragen, inwiefern darin sich nicht nur eine Fußnote zum hinlänglich Bekannten spiegelt. Ausgedrückt kann man, oder formelhaft gesprochen kann man sagen, das Redundanzphänomen dominiert, die wissenswerte Neuigkeit erscheint dagegen als marginal. Wissen hat Niklas Luhmann einmal als die eine Differenz von Redundanz und Varietät bezeichnet. Die Vergangenheit beispielsweise im 19. Jahrhundert setzte weitgehend auf die Redundanz und fixe Wertvorstellung. Ausgedrückt ist das auch eine Begrifflichkeit der Bildung, einem kanonischen Denken. Heute allerdings ist Wissen eher eine Ressource, die mehr innovativ als konservativ wirkt, was die Kontingenz, die Varietät mehr ins Blickfeld drückt und nicht die Redundanz. Meines Erachtens hat die Varietät die Musikwissenschaft kaum im Blickfeld, sie bedienen mehr einen Kanon. Wohin das führt, wenn eine Übersättigung mit gleichen oder immer ähnlichen Themen erfolgt, zeigt beispielhaft und sehr anschaulich die Entwicklung der Klassikindustrie in ihren Absatzzahlen. Beispielsweise verkauft in den USA Abados Antrittsanspielung der ersten Symphonie von Brahms in 5 Jahren nur 3.000 Stück. Um in die Gewinnzone zu kommen, hätten aber 50.000 verkauft werden müssen. Eine Abado-Edition der Deutschen Grammophon verkauft sogar nur 60 Exemplare. Norman Lebrecht, von dem diese Zahlen stammen, ergänzt, dem Antipoden von Abado ging es nicht besser. Zwei seiner Verdi-Opern bei Sony erreichten nicht einmal 4-stellige Verkaufszahlen. Simon Rattles Sibelius bei EMI erschienen, schaffte gerade mal eine Auflage von 2.000 Stück für die 2. und 5. Symphonie und einige hundert nur für die übrigen. Haydns 7. Symphonie von Mahler tröpfelte in 18 Monaten mit einer Verkaufszahl von 400 vor sich hin. Und Barenboim zählte 600 bei der 3. Symphonie von Bruckner. Der Chef von Sony nahm Abstand, weitere Klassikaufnahmen zu machen, mit der Begründung, die guten Werke seien alle schon aufgenommen, und zwar viel zu oft. Wo man bei Amazon inzwischen 435 Versionen der 4 Jahreszeiten auswählen kann, oder auch zwischen 276 Versionen von Beethovens Mutter ist ihm schwer zu widersprechen. Der Sony-Chef beendete seine Analyse, es gäbe im Klassikbereich keine neuen Melodien im Angebot und die neue Musik ist zu großen Teilen nicht tauglich für die Öffentlichkeit. Also bleibt man lieber der Vergangenheit verhaftet. Auch die Musikwissenschaft verweigert sich im Großen und Ganzen der Gegenwart. Neben den weiter anwachsenden Büchern über die bekannten Komponisten der Vergangenheit, zu Geburts- oder Todestagen, werden musikalische Kleinbuch quellenmäßig erschlossen und erfasst. Wir finden Forschung über unbekanntes Orgelfragment des 15. Jahrhunderts in der Erzabtei St. Peter. Die Tabulatur von Kernberg vom Beginn des 17. Jahrhunderts ist genauso ein Thema wie ein Evangelial des 19. Jahrhunderts als musikhistorische Quelle. Das sind nur wenige Beispiele, die der Musikzeitschrift, dieser Zeitschrift, die Musikforschung entnommen sind. Sie als Kollegen wissen, dass solche Forschungsbeiträge den Kernbestand dieser Zeitschrift stellen und nur gelegentlich Gegenwartsnahe-Beiträge diese Forschungsleistungen unterbrechen. So wichtig und interessant solche Forschung auch sein mag, problematisch ist es, dass sie ein solch großer und dominierender Stellenwert zugewiesen wird. Auch die gehaltenen Seminare und Vorlesungen verdeutlichen, wie ein flüchtiger Rundgang durch die Vorlesungsverzeichnisse musikwissenschaftlicher Institute zeigt, dass die Vergangenheit weiterhin zum großen Thema unter bekannten Vorzeichen erhoben wird und die breite Musikkultur der Gegenwart als beinahe lässiges Nebenthema prozediert. Und wenn die Gegenwart in Augenschein genommen wird, wird selten Bezug genommen auf die lebendige Musikkultur, sondern in der Regel Bezug genommen auf die neue Musik, die in der Umwelt des Musikwissenschaftlichen und des Kunstsystems keinen mehr Widerhall findet. In einer an sich lesenswerten Zeitschrift wie Musik und Ästhetik kommt die gesellschaftsrelevante Musik praktisch überhaupt nicht vor. Fassen wir zusammen. Die musikwissenschaftliche Kommunikation operiert im Grunde genommen kommunikationsdicht, ohne dass Interpenetration aus der Umwelt des Systems hinlänglich aufgenommen oder verarbeitet wird. Daraus ergeben sich so manche Probleme, mit denen die Musikwissenschaft heute zu kämpfen hat. Die Musikwissenschaft als System produziert eine exklusive Weltsicht, die aus dem Blickwinkel der Umwelt aber anders gesetzt werden kann und mittlerweile auch anders gesetzt wird. Verständnis für die eigene Weltsicht findet sie dann kaum mehr. Unter dem Oberbegriff der Gegenstand der Musikwissenschaft und deren Wertschätzung komme ich zu einer weiteren These. So flüchtig wie der Gegenstand der Musikwissenschaft ist, so flexibel sind auch deren Ergebnisse. An dieser Stelle muss man natürlich nachfragen, ob die Musikwissenschaft nicht recht daran tut, wenn sie sich einer gesellschaftsfähigen Kommunikation verweigert und stattdessen auf ihre wertvollen Gegenstandsbeschreibungen verweist. Vorhin ist auch der Gedankengang gepflegt worden, Verflachung der Werte und Ähnliches. Ich würde das nicht unterschreiben. Herauszustellen ist, über Gegenstände verfügt weder die Musikwissenschaft noch sonst irgendeine andere Wissenschaft. Worüber Wissenschaft verfügt, sind Beobachtungen und Haltungen. Und die Elemente, die Musikwissenschaft als System erzeugt, sind Kommunikationen, die sich ändern können. Die Existenz einer Sonatenhauptsatzform beispielsweise ist erst in dem Moment gewährleistet, sofern die eigene Differenz von Information und Mitteilung als solche erkannt wird. Eine Anschlusskommunikation erfolgt. Schlichter formuliert lässt sich sagen, es gibt nur dann eine Sonatenhauptsatzform, sofern ein Netzwerk aus Kommunikation eine solche Idee überhaupt erhält. Wie die Idee nicht kommuniziert, dann gibt es sie auch nicht. Das Etwas, worüber sich Musikwissenschaft verständigt, ist also ein äußerst fragiles Gebilde und nichts, was irgendwie wäre. Nur auf der Ebene der Beobachtung erster Ordnung, auf der ein historisch Forschender wirkt, steht alles außer Frage. Das kommunizierte Etwas erscheint dabei nicht als Beobachtungsleistung und verführt zum Trugschluss des Gegenstandes oder des Objektes. Nicht ins Blickfeld gerät dabei, dass die Präsentation einer Präsenz, wie Peter Fuchs es ausdrückt, auf der Zentraldifferenz der Sinnzeit vorher nachher arbeitet. Zitat Ende. Präsenz, so kurios es klingt, gibt es nicht, sondern bezieht sich immer auf etwas Gewesenes. Wir finden hier auch Derridas Gedanken der Differenz wieder. Die Sonatenhauptsatzform, also überliefertes Wissen, ist danach nicht ontologisch grundiert, sondern rein kommunikativ lokalisiert oder man kann auch sagen, habituell motiviert. Wissen ist also ein Kondensat von Beobachtung ohne manifesten Grund, was auch veränderte Beobachtungsleistung zulässt, mit der Option allerdings, sozial validiert zu werden und so praktisch eine neue Wertschöpfungskette in Gang zu setzen. Nächste Überschrift, romantische Kodierung. Veränderte Beobachtungsmaßstäbe anzulegen oder zumindest anzuerkennen, die den gesellschaftlichen Anschluss ermöglichen, tut sich die Musikwissenschaft schwer. Der Grund ist folgender. Meine These für den schwierigen Anschluss an die laufende gesellschaftliche Kommunikation hat folgenden Grund. Die Musikwissenschaft pflegt eine Kommunikation, die ich als romantisch kodiert bezeichne. Die Basis musikwissenschaftlicher Forschung operiert im Horizont des Systems der Kunst und macht sich deren Unterscheidungsleistung zu eigen. Und in Erweiterung zu Niklas Luhmann wird die Einheit der Kunst mit schön hässlich definiert, ergänze ich, dass das Kunstsystem auch mit dem Unterscheidungsschema von transzendent und immanent arbeitet. Das drückt sich darin aus, dass an der Kunst in der Regel ein Mehrwert verortet wird, der über die reine Erscheinung hinausweisen soll. Denken wir nur an die Schwärmereien von Tieck, Wackenroder, E.T.A. Hoffmann und anderen, von offenbarter Religion, von einem unbekannten Reich, dass die Musik Aufschlüsse und andere mehr ist die Rede. Die Kunstkritik im 19. Jahrhundert erscheint als Reflexionsmedium, ist Teil des Kunstsystems und sie, Zitat Luhmann, in ihr geradezu das Bemühen von Endung des vom Künstler vorgegebenen Werkes. Und lesen wir einmal, nachdem ich im 19. Jahrhundert gelandet bin, und E.T.A. Hoffmann war sicherlich auch keine Musikwissenschaftler im genuinen Sinne, lesen wir mal einmal in der Musikgeschichte aus dem Jahr von 1930 bei Adler nach, wie der von der Wiener Klassik berichtet. Zitat: Die Wiener Klassik, so heißt es dort, ist von allen Kulturnationen in der ganzen musikalischen Welt als Inbegriff tonkünstlerischer Vollendung anerkannt. Ihre Wirkung erstreckt sich bis auf den heutigen Tag und wird, solange unser Tonsystem verständlich ist, diese ihre Allgemeingeltung behaupten. Die edlen Gründe liegen in ihrer Entstehung, Entfaltung, Aufbau, ihrer Kraft, ihrer edlen Einfalt und beredten Größe. Der Kongruenz von Form und Inhalt, ihrer Wahrheit und Ausdruckstiefe, vornehmen von schlichten, fast schlichten Haltung, ihrer Sättigung an Schönheit und Vollkommenheit. Ich ende hier, das geht bestimmt noch 4, 5 Zeilen weiter so. In Klammern möchte ich erfragen, was hat das mit Musikwissenschaft zu tun? Meines Erachtens haben wir es hier im besten Sinne mit einer fantasieanregenden, schöngeistigen Literatur zu tun, auf die dann Musikwissenschaft aber andocken wird. Diese Beschreibung ergibt sich aus einem Kommunikationsschema, das dem 19. Jahrhundert entlehnt ist und dort seine Zeit hatte. Im 19. Jahrhundert entwickelt sich das Autonomiedenken in der Musik. Die Vorstellung eines absoluten Werkes, eines zweckfreien Werkes bricht die Bahn. Werner sagt, nicht für den Markt, ein Martin Geck sagt das, nicht für den Markt, nicht einmal für die Öffentlichkeit geschrieben, sie ist keine Ware, sondern wahre Musik. Ausdruck einer Gesinnung. Ein teleologisches Modell wird erfunden, das der wahren Musik den Weg weist und was noch ausgedrückt ist in Adornos Vorstellung einer Tendenz des Materials, welcher allerdings, das er redlicherweise herausgestellt, mit seinen Überlegungen zur Verfranzung der Künste in den späten 60er Jahren implizit selbst wieder in Frage stellt. Die Folge dieser Erfindung ist, wie Werner ausführt, eine Spaltung der Musikkultur in E und U in ernste Unterhaltung, worunter heute noch die Wissenschaft leidet. Und von dieser kommunikativ verfertigten Spaltung ist die Musikwissenschaft heute noch getragen, sodass der Grund für die Verweigerung der Gegenwart in der romantischen Gesinnung liegen mag. Ich komme zum nächsten Spiegelstrich. Systeme operieren autonom, aber nicht autark. Eine systemimmanente Verweigerung zur Umwelt verstärkt gegenüber dieser die Abhängigkeit und bedroht die Autopoiesis des Systems. Das Beibehalten einer nicht mehr recht anschlussfähigen Kommunikation, dieses Verstehen mitgeteilter Informationen anders organisiert, zeigt die jüngste Geschichte des Deutschen Musikrates. Sie zeigt, was mit autopoetisch organisierten, operierenden Systemen passiert, die der konstruktiven Interpenetration aus der Umwelt sich verweigern wollen und festhalten wollen im überlieferten Modell, wie die Tradition zu bestimmen sei. Sie fanden auch keinen kommunikativen Anschluss mehr. Der deutsche Musikrat war von der Insolvenz bedroht, als man versuchte, nicht nur autonomen, im Grunde genommen sogleich entgegen den gesellschaftlichen Strömungen sogar autark zu operieren. Die Folge war der beinahe Zusammenbruch des Systems unter massivem Einfluss der Umwelt. Erst in dem Moment erfolgte, man möchte ergänzen, endlich eine systemische Reaktion, die einen möglichen Weg aus der Krise wies. Nicht aus Einsicht, sondern aus überlebenstechnischer Notwendigkeit hat der deutsche Musikrat dann Abschied genommen von den längst überholten universalistischen Modellen des 19. Jahrhunderts und ist seitdem bemüht, einigermaßen gegenwartsrelevant zu agieren. Wohin ein unbegehrtes Weiter so oder ein Zurück zu alten Ufern zu pflegen gesucht wird, zeigt ein kurzer Blick in die Geschichte, aus der man lernt. Der deutsche Musikrat operierte ähnlich wie die Teilnehmer des Wiener Kongresses im 19. Jahrhundert, nach dem Sieg über Napoleon, die nach der Maxime handelten, folgt, es geht zurück. Und einer der Teilnehmer, der dann so trefflich intens, der Kongress tanzt, aber es geht nicht vorwärts. Das feudale Europa in seinen alten Grenzen sollte wieder auferstehen, wo die neuen, so fremden Ideen der französischen Revolution längst unwiderruflichen Köpfen nachhaltig wirkten und alsbald den Kontinent grundlegend veränderten. Unantastbar schien auch damals der zumal vorgeblich von Gottes Gnaden berufene Absolutismus. Unantastbar für manche sind auch heute noch die großen Werke alter Meister mit ihren nur vorgeblich überzeitlichen Dimensionen, wie manche Dirigenten heute noch behaupten, dass sie die hätten. Entsprechende Formulierungen in dem einen wie anderen Falle erklären die eigene Vorlieben für Sakrosankt und entziehen sie folglich sowie ungerechtfertigterweise der immer auch so notwendigen Kritik. Die unhinterfragte Traditionspflege führt dagegen nur zum Vorwärts, es geht zurück, über das eine Zeit bestimmende Ideen schlicht hinweggehen. Wie sagt es gerade, Zitat, schon als junger Mann, als ich mich für Schönberg, Bär und Weber interessierte und selbst ernsthaft zu komponieren anfing, merkte ich, dass das Insistieren auf Tradition nur ein Vorwand war, jede Erneuerung abzulehnen. Anstatt immer schon zu wissen, was Wert hat und dieses uneingeschränkt vermitteln zu wollen, gilt es, Offenheit zu zeigen. Der Grund dafür ist leicht zu sehen, einzusehen in der heutigen Zeit, wo Medien praktisch uns global vernetzen. Niklas Luhmann, Zitat, wie können wir wissen, was künftig der Fall sein wird? Und wie können wir in Bezug auf die Zukunft, die noch gar nicht greifbar ist, Bestimmtes wollen? Zitat Ende. Eine Musikwissenschaft, die sich auf die Gegenwart einlässt, provoziert also zwangsläufig Kritik am eigenen musikalischen Selbstverständnis und verführt selbstreflexiv. Jetzt habe ich so viel geschimpft, jetzt möchte ich noch eine Vision für die Zukunft vielleicht verdeutlichen. Musikwissenschaft der Zukunft für eine neue Neugierde. Ich möchte es also zuletzt nicht über eine Kritik belassen, sondern auch eine Vision formulieren. Eine zeitgemäße Musikwissenschaft ließe das gesellschaftliche Allerlei in das System hinein. Sie würde versuchen, die gesellschaftliche Komplexität systemintern abzubilden. Für eine zeitgemäße Musikwissenschaft von heute wäre es geraten, die eigenen Wertvorstellungen, getroffen von der Ebene des Beobachters erster Ordnung, prinzipiell zu hinterfragen. Zitat Bolz, noch nicht Zitat Bolz, Werte sind eine gefährliche Sache. Jetzt Zitat Bolz. Werte sind Stoppregeln der Reflexion, inviolate levels, die uns die Verunsicherung des Nachdenkens und des Lernens ersparen. Zitat Ende. Werte trivialisieren also Verhalten in unsicheren Situationen. Das ist ihre Qualität. Das Problem ist, sie werden schließlich selbst nicht mehr hinterfragt, erscheinen praktisch ontologisiert und unantastbar. Eine Einstellung des Beobachters zweiter Ordnung ließe verfestigte ontologische Grundüberzeugung aufweichen und dazu wäre dann kritisch zu fragen, als Ansatz, warum so oder immer noch so und nicht längst anders beobachtet wird. Wie ließe sich die Beobachtung anders organisieren? Mit anderen Worten, das Selbstverständnis Eigenbeobachtens müsste auf der Ebene der Beobachtung zweiter Orten reflexiv hinterfragt, beständig revidiert werden. Daraus ergeben sich neue Beobachtungsschemata, die den Blick öffneten und neue Themen erschließen ließen. Es ginge dabei um eine Reformulierung der romantischen Kodierung. Auch diese setzt bei der Fremdreferenz an, indem sie sich mehr dafür interessierte, wie etwas kommuniziert wird und daraus Informationen ableitete. Sie müsste im Grunde genommen die Fremdreferenz als Selbstreferenz umdeuten. Mögliche wünschenswerte Folgen wären: die von der Romantik geprägte diskursive Unterscheidung zwischen E und U würde zwangsläufig aufgegeben. Was heute über die Medien auf uns einstimmt und eine romantisch kodierte Kommunikation nicht mehr zu kommunizieren weiß, ist eine Vielfalt von Musik, die nicht von vornherein allzu schlicht in gute Musik und schlechte Musik zu scheiden ist, dergestalt, dass man um den Wert der einen immer schon weiß, weil sie alt ist, von der populäre Musik aber defizitär erscheint. Zitat Niederrumelin: Nicht alles, was etwa zur Popmusik zählt, ist Kunst von hoher ästhetischer Qualität. Aber ebenso ist nicht alles, was nach herkömmlichen Kategorien zur E-Musik zählt, hohe Kunst. Zitat Ende. Unter Aufgaben dieser romantischen Leitdifferenz könnte auch rückblickend Musikgeschichte und könnten Komponisten und deren Musik neu qualifiziert werden und ein zeitgemäßes Verstehen möglich werden. Dass solche kommunikativen Neubewertungen in der Musikwissenschaft keineswegs neu sind, sieht man daran, dass ja auch im 19. Jahrhundert die Gebrauchs- und Unterhaltungsmusik vergangener Jahrhunderte per Federstrich quasi zur Kunst erklärt und dem kommunikativ erfundenen teleologischen Modell einer kongruenten Abfolge musikalischer Entwicklung eingeleitet wurde. Zitat Barriccio: Jahrhunderte feinen Kunsthandwerks wurden somit einem Mal Kunst. Das neu entstandene Unternehmen der ersten Musik beschaffte sich auf diese Weise eine vornehme und weit zurückreichende Ahnentafel. Zitat Ende. Recht gesehen gehört hier auch eine hohe Prozentzahl der sogenannten E-Musik zur ganz gewöhnlichen Unterhaltungsmusik ihrer Zeit, die aufgrund ihrer romantischen Kodierung, ihres Alters und der angesetzten Patina auf einmal zu unhinterfragten Wert an sich geronnen scheint. Wenn man das gesellschaftliche allerlei in das System hineinlesen könnte, der beinahe ausschließliche Blick auf die europäische Musikgeschichte auch eine Erweiterung erfahren und die musikalische Welt an anderen Ort beleuchten. Es gelte sich also zu öffnen, einmal den unbekannten Horizont der Gegenwartsmusik und darüber hinaus den unbekannten Horizont des Fremden, der Musik anderer Kulturen. Irritierende Welterfahrungen implizieren Grenzerweiterung. Das Fremde oder der Fremde beschreiben mancherorts eine unwillkommene Irritation, denn die überzeugende Form, die den Beobachter erster Ordnung blendet, wie man es wohl sagen würde, wird deutlich sichtbar und erweist sich dann als sehr irdisch, flexibel, veränderbar und von überzeitlichen und überirdischen Modellen wäre schon gar nicht mehr die Rede. Allein durch die Existenz des Fremden würde systemimmanent beobachtet, wäre man zum Lernen gezwungen und zum nicht-trivialen Denken und Kommunizieren genötigt. Vom Fremden sich irritieren zu lassen, hieße also immer auch vom Fremden zu lernen. Wenn beispielsweise aufstrebende Kulturkreise anderer Kontinente sich für die europäische Musikkultur interessieren und gegenüber dem eigentlich für sie Fremden sich aufgeschlossen und neugierig zeigen, ließe sich für die hiesige Musikwissenschaft daraus lernen, nicht die eigene kulturelle Überlegenheit oder gar eine gefährliche Selbstzufriedenheit daraus abzuleiten, sondern umgekehrt sich doch endlich zu interessieren, und zwar im breiten Raum, für die Kultur, aus der der oder das Fremde stammt. Heinrich sagt dazu, Zitat: Kulturen, die man aufsucht, bilden Knotenpunkte und Schaltstellen, an denen elementare Erfahrungen sowie grundlegende Klärungen und Veränderungen des eigenen Bewusstseins und der eingespielten Haltung möglich sind. Zitat Ende. Hans-Jürgen Heinrich hat Reisende und Forscher im Sinn. Im Gesagten spiegelt sich aber auch für die Musikwissenschaft ein wünschenswertes musikethnologisches Programm. Dazu hieß es natürlich, einen Großteil der historischen musikwissenschaftlichen Stellen neu zu sortieren. Es wundert dagegen sehr, dass gerade dort, wo systemische Anknüpfungspunkte und Vernetzung sich anbieten, also in der Fremde und Ferne anderen Kulturen in der Gegenwartsmusik, die gerade systeminternen eher abgewickelt werden. Und an dessen ist es gezeigt wird. Es bedürfte also der unermüdlichen Anstrengung, Neues kennenzulernen, Wege des Kennenlernens ausfindig zu machen, sowie durch Möglichkeiten der Entfremdung eine kulturelle sowie individuelle Bereicherung zu erfahren. Die Auseinandersetzung mit dem Fremden impliziert ein kulturbelebendes Element und möglicherweise ein Überlebensmoment für die Musikwissenschaft. Ob sich das alles realisieren lässt, da bin ich nicht ganz so optimistisch. Denn eine solche Musikwissenschaft würde ihre historische Grundausrichtung nicht nur relativieren, sondern im Grunde genommen aufgeben. Sie würde sich und ihre Gegenstände diskursiv schöpfen und sich dabei stetig neu erfinden und an die Umwelt anpassen. Aber vielleicht findet sie, wie auch der Deutsche Musikrat, eine Umwelt, die ihr hilft, sich zu ändern. Es gelte dabei dann, eine neue Kultur der Neugierde zu entwickeln und sich konstruktiv befremden zu lassen. Es wäre also ein Geben und Nehmen zwischen System und Umwelt. Es könnte sich darin ein gangbarer Weg und ein Jungbrunnen für die Musikwissenschaft abzeichnen, die aus System der Umwelt sich nicht mehr verschlüsselt wie bislang, sondern endlich ihre Pforten öffnet. Ich bedanke mich.